Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Die Arbeit, die unsere Sicherheitskräfte und ihre Partner geleistet haben, erlaubt es uns festzustellen, dass es eine gewisse Sicherheit gibt und eine Erleichterung des Leids in den Dörfern, weil unsere Truppen da sind. Aber das heißt nicht, dass die terroristischen Angriffe aufhören.
Diese Einschätzung ist ziemlich realistisch, wenn man sich die aktuelle Lage im Norden Mosambiks anschaut. Die Armee bekommt die Terroristen, die dort seit mehr als 4 Jahren wüten, nicht in den Griff. Deshalb bat sie vor einem Jahr um Militärhilfe aus dem Ausland. Und die kam von der internationalen afrikanischen Organisation SADC, von der Europäischen Union und vor allem von dem weit entfernten Ruanda. Das hat zunächst geholfen, doch in letzter Zeit lassen diese Erfolge nach. Und die Frage taucht auf, ist Frieden überhaupt möglich? Ich bin Margarete Wohlan und die Neuigkeiten klingen nicht gut, die unser Reporter Stefan Ehlert mitbrachte, als er vor kurzem in der Provinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks war. Er ist sicher, wenn sich die Politik in der Hauptstadt Maputo nicht ändert, gibt es im Norden Mosambiks keinen Frieden.
Die Rekruten robben unter tiefgespanntem Draht voran. Über dem Draht herrscht Sperrfeuer. Ob es scharfe Schüsse sind, ist dem Twitter-Video nicht zu entnehmen. Ein gewisser Tio Ernesto lobt in diesem Tweet den Trainingseifer der jungen Mosambikaner. Auch das Staatsfernsehen sendet in jüngster Zeit vermehrt aufmunterndes Lob für Militärs. Zuletzt vergangene Woche anlässlich eines Besuchs von Präsident Filipe Nyusi bei Reservisten in Palma in der Provinz Cabo Delgado. Die Stadt Palma sei jetzt sicherer als zuvor, sagte Nyusi. Und die Militärs sollten dafür sorgen, dass das so bleibe und niemanden hereinlassen. Mit niemand meint er Aufständische der Gruppe Ahlus-Sunna. Sie gelten als Verbündete der Terrororganisation Islamischer Staat. Die Bevölkerung nennt sie auch Al-Shabaab oder Mashababos. Seit mehr als 4 Jahren überziehen sie die Provinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks mit Gewalt. Es gab rund 3.700 Tote und zeitweilig mehr als 800.000 Flüchtlinge. Noch immer sind es mehr als 700.000. Palma ist eine strategisch wichtige Hafenstadt rund 2500 Kilometer nördlich der mosambikanischen Hauptstadt Maputo. Hier im Norden sollen riesige Erdgasvorräte erschlossen werden, unter Leitung des französischen Total-Konzerns. Investitionen von mehr als 20 Milliarden Euro waren geplant. Doch im März 2021 stürmten islamistische Kämpfer die Stadt. Es gab viele Tote, darunter auch Ausländer. Seitdem liegen die Arbeiten auf Eis. Nach dem Fall von Palma galt vielen auch die Provinzhauptstadt Pemba nicht mehr als sicher, berichtet Manuel Nota, Chef der Caritas in Pemba.
Es herrschte ein Klima der totalen Angst, denn sie hätten ja auch Pemba angreifen können. Und in einem bestimmten Moment habe ich meine Kinder von hier weggebracht, in eine andere Provinz. Nachdem sich die Lage normalisiert hatte, habe ich sie zurückgeholt. Aber es gibt weiterhin Angriffsdrohungen gegen Pemba.
Doch was bedeutet schon das Wort normalisiert in Cabo Delgado? Wie schon vor einem Jahr kümmert sich Manuel Nota mit Kolleginnen und Kollegen um Zehntausende Geflüchtete. Auch wenn sich die Sicherheitslage an vielen Orten verbessert habe, sagt er, sei ihre Not nach wie vor sehr groß.
As necessidades são vastas.
Die Bedürfnisse sind enorm. Am meisten fehlen Lebensmittel. Dann stellt sich die Frage des Kochgeschirrs. Das, was vor einem Jahr ausgegeben wurde, ist oft schon kaputt. Die Menschen bitten um Ersatz für die Töpfe. Und in einigen Flüchtlingszentren fehlt es an Saatgut und Werkzeug, dort, wo die Menschen ein Stück Land erhalten haben, um etwas anzupflanzen.
Doch das Land reicht nicht für alle. Im Flüchtlingscamp Nangua, 40 Kilometer von Pemba entfernt, haben junge Männer auf einer staubigen Freifläche einen Barbershop eröffnet, wo sie anderen Männern die Köpfe rasieren, wenn es Strom gibt. Ein Zeichen für beginnende wirtschaftliche Aktivität.
Okay.
Der Verschlag dient auch als Kino. Auf der Frisierkommode unterhalb des Spiegels steht ein winziger Laptop. Auf ihm spulen die Jungunternehmer vor 3 bis 4 Zuschauern alte Filme ab. Hier in der Nähe wohnt auch der 57-jährige Geraldo Antonio in einer Grashütte, die keinen Schutz vor dem Regenwasser bietet, weder von oben noch von unten. Es fehlten Plastikplanen, klagt Antonio. Außerdem mangele es an Feuerholz und Lebensmitteln, von Töpfen ganz zu schweigen. Er würde lieber heute als morgen in sein Heimatdorf in Kisanga zurückkehren. Es ist keine 200 Kilometer entfernt. Dort hat er mit seiner Frau 5 Kinder großgezogen und war nie auf Hilfe angewiesen. Doch das Risiko ist ihm zu groß, noch sei es nicht sicher daheim.
Natürlich habe ich Angst, aber außer Angst habe ich auch Respekt vor den Autoritäten. Ich muss machen, was die Regierung sagt. Ich kann nicht einfach machen, was mir gerade in den Kopf kommt.
Eine generelle Entwarnung für Cabo Delgado gibt es nicht. Wally Stawabo, der gewählte Gouverneur der Provinz, bittet die Bevölkerung um Geduld.
Die Arbeit, die unsere Sicherheitskräfte und ihre Partner geleistet haben, erlaubt es uns festzustellen, dass es eine gewisse Sicherheit gibt und eine Erleichterung des Leids in den Dörfern, weil unsere Truppen da sind. Aber das heißt nicht, dass die terroristischen Angriffe aufhören.
Im Gegenteil, das Informationsnetzwerk Cabo Delgado meldet seit November wieder vermehrt tödliche Angriffe der Islamisten, die sich inzwischen bis in die Nachbarprovinz Niassa ausgeweitet haben. Und trotz eines multinationalen Verbandes von Spezialkräften in Cabo Delgado reißen auch dort die Attacken nicht ab, meldete im Januar das unabhängige Podcast-Radio Die Stimme Cabo Delgados.
Saudações. Sejam bem-vindos à edição de Voz de Cabo Delgado para 19 de janeiro de 2022.
5 Tote habe es bei Nangade gegeben, sagt der Nachrichtensprecher. Dabei sah es lange so aus, als habe der Kurswechsel der Regierung in der Sicherheitspolitik die bewaffneten Aufständischen zum Rückzug gezwungen. Nach dem Debakel in Palma ließ sich Präsident Nyusi vergangenes Jahr endlich auf Hilfe aus dem Ausland ein. Wir haben unsere ruandischen Freunde um Unterstützung gebeten und sie sind schon da, verkündete Nyusi Anfang Juli 2021. Ruanda schickte zunächst 1.000, dann 2.000 Soldaten. Kurz darauf entsandte auch die südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft SADC eine Militärmission, die SAMIM. Sie soll verhindern, dass sich der Terror zu einer regionalen Bedrohung auswächst. Binnen 4 Wochen drehte sich das Bild. Kurz nach ihrer Ankunft befreiten ruandische Einheiten, offiziell zusammen mit mosambikanischen, die Stadt Mosimboa da Praia im August 2021. Ein wichtiger Sieg, wie ein ruandischer Armeesprecher dem Fernsehsender France 24 sagte.
Sie hielten diese Stadt für strategische Zwecke, für die Kommunikation. Von hier aus planten sie ihre Operationen auch im Hinterland. Den Ort einzunehmen, war sehr wichtig für uns.
Warum Ruanda sich im fernen Mosambik engagiert, darüber wird spekuliert. Geht es um mehr Einfluss in Afrika? Um wirtschaftliche Interessen? Ist es im Auftrag der Franzosen? Fest steht, die ruandischen Truppen genießen einen Ruf wie Donnerhall. Sie agieren diszipliniert, sie haben einen guten Draht zur Bevölkerung, sie gelten als bestens ausgebildet und betreiben Aufklärung mit modernen Drohnen. Der Erfolg schien ihnen lange gewiss.
Alright, welcome to Mbao Locality. Mbao.
Willkommen in Mbao. Dieser Ort war eine Hochburg der terroristischen Gruppe hier. Der Kommandeur des militärischen Flügels Bin Omar lebte hier. Es war früh am Morgen um 5.30 Uhr, als unsere Soldaten auf dem Weg hierher angegriffen wurden. Die Angreifer wurden zurückgeschlagen und 12 von ihnen starben im Kampf.
Ein ruandischer Militärsprecher erklärt dem Reporter von TV Mosambik, was sich in Bau zugetragen hat. Dort befand sich eine der Kommandobasen der Islamisten. Die Ruander zeichnen sich im Gegensatz zu Mosambiks Streitkräften durch eine professionelle Public-Relation-Arbeit aus, vor allem solange Erfolge zu melden sind. Reporter dürfen sogar die Waffen abfilmen, die Ruander und Mosambikaner bei ihren Razzien der feindlichen Basen beschlagnahmen.
Die Truppen haben diese Maschinengewehre gesichert, die die Angreifer wahrscheinlich erbeutet hatten. Außerdem wurden diese Granatwerfer gefunden, die berühmten Bazookas, dazu jede Menge weiteres Material.
Was Propaganda ist und was die Wahrheit, lässt sich in Cabo Delgado schwer einschätzen. Doch immer wieder bestätigen gefangene Islamisten, dass es ihnen an Nahrung fehle und an Munition. Glaubwürdig wirken zudem Meldungen, wonach es hunderte Tote in den Reihen der Islamisten gab. Hunderte Verdächtige stehen inzwischen vor mosambikanischen Gerichten. Doch zuletzt gab es auch wieder Verluste in den Reihen der Interventionstruppen. Corinna Jentsch ist Assistenzprofessorin für internationale Beziehungen an der Universität Leiden. Sie forscht seit 12 Jahren zum Thema Politik und Sicherheit in Mosambik. Sie ist der Meinung, dass der Einsatz aus dem Ausland noch etwas halbherzig gefahren wird.
Wenn man jetzt sagt und fordert, dass der Erfolg, den die ruandischen Truppen letzten Sommer erreicht haben, dass dieser Erfolg auch nachhaltig gesichert werden muss, dann muss man auch eingestehen, dass man wahrscheinlich mehr Truppen braucht, mehr Ressourcen, auch andere Waffen, mehr Helikopters. Und das ist nicht deutlich, dass Ruanda dazu bereit ist und auch die Ressourcen dazu hat und dass auch SADC die Ressourcen dazu zur Verfügung hat.
Es fehle an Luftunterstützung und Bodentruppen. Das ist auch aus südafrikanischen Sicherheitskreisen zu erfahren. Immerhin wurden die Einsätze der SAMIM und Ruandas jetzt im Januar noch einmal verlängert. Obwohl unklar ist, aus welchen Töpfen die kostspieligen Missionen bezahlt werden. Aber was geschieht, wenn die Helfer aus dem Ausland abziehen und Mosambiks Streitkräfte wieder auf sich gestellt sein werden?
Vai-se proceder à intuação sucessiva do hino da União Europeia e do hino da República de Moçambique.
Hier kommt Europa ins Spiel. Im November hat die EU auf Betreiben Portugals mit großem Brimborium eine 2-jährige Trainingsmission für Mosambik aufgelegt. Ihr Ziel ist die schnelle Bildung einer effizienten Eingreiftruppe. Schon bald sollten die ersten Absolventen einsatzbereit sein, sagte der Kommandeur der EU-Mission, der Brigadegeneral und Militärhistoriker Nuno Lemos Pires, bei der feierlichen Eröffnung der EUTM. Sein Anspruch ist kein geringerer, als ein komplett neues Mindset zu schaffen in den Köpfen des militärischen Personals. Bislang war Mosambiks Militär eher berüchtigt für Menschenrechtsverletzungen und Übergriffe auf die eigene Bevölkerung. So aber, sagt Lemos Pires, sei ein Antiterrorkrieg nicht zu gewinnen.
Wir wollen, dass diese Truppen eins sind mit der Bevölkerung, dass sie ihr zuhören, sie beschützen und ihr dienen. Das Beste, was einer solchen Einheit begegnen kann, ist Einklang mit den Städten und Dörfern, sodass es heißt, da kommen unsere Soldaten, da kommen unsere Beschützer. Deshalb bilden wir sie nicht nur zum Kämpfen aus, sondern auch darin, die Menschenrechte zu schützen, den Frauen sichere Räume zu schaffen und ganz besonders wichtig, die Kinder zu schützen. Sie sind die Zukunft Mosambiks.
Das klingt stellenweise nach Entwicklungshilfe in Uniform. Gut so, sagt der Journalist Borges Nyamire in Maputo. Er gehört zu den bestinformierten Analysten der Lage und verfügt über gute Kontakte. Aus seiner Sicht ist die Arbeit der EU-Militärausbilder extrem wertvoll, weil sie gut disziplinierte Einheiten hervorbringen könnten.
Mosambik, por causa da pobreza.
Weil Mosambik so arm ist, hat es seine Soldaten immer in verschiedenen Ländern ausbilden lassen. Einige in China, einige in den USA, andere in der Sowjetunion, in Südafrika oder sonst wo, etwa in Portugal. Wie sollen diese Leute zusammenarbeiten? Durch das Training der EUTM, die 2000 Soldaten ausbildet und auch die Trainer trainiert, die das Wissen weitergeben, können wir gut ausgebildete Einheiten der Kriegsmarine haben und Spezialkommandos.
Künftig will auch Ruanda helfen, auszubilden und so Missstände in den Forças Armadas abzustellen. Doch werden die künftigen Elitekämpfer dann auch bezahlt, ernährt, ausgerüstet und gut geführt? Eine Garantie dafür gibt es nicht, zumal Mosambik nicht nur zu den ärmsten, sondern auch zu den korruptesten Ländern der Welt zählt. Das Argument, dass sich vergleichbare Interventionen der Europäer in Mali oder Afghanistan nicht bewährt hätten, das lässt Analysten Nyamire aber nicht gelten. Irgendwo müsse man ja anfangen und könne nicht die Hände in den Schoß legen.
Wir haben hier einen Haufen Probleme. Es ist, als würden wir sagen, es fehlt an Essen und keiner kann kochen. Deshalb bereiten wir jetzt immerhin Köche auf ihre Aufgabe vor und dann sehen wir, ob wir etwas zu essen bekommen. Ohne Köche gibt es keine nahrhaften Gerichte. So sehe ich das Training. Es ist unverzichtbar und sehr wichtig.
Die meisten Beobachter und sogar Militärs stimmen aber darin überein, dass der Norden Mosambiks nur befriedet werden könne, wenn die Machthaber in Maputo auch die Ursachen der Krise beseitigten: Armut, Arbeitslosigkeit, mangelnde Teilhabe. Die Mosambik-Expertin Corinna Jentsch von der Universität Leiden wirft der Regierung in Maputo Ignoranz gegenüber berechtigten Interessen der Bevölkerung vor. Diese müsse beim geplanten Wiederaufbau viel stärker beteiligt werden. Darüber hinaus hält Jentsch jetzt den Zeitpunkt für gekommen, mit den Aufständischen zu verhandeln.
Man weiß mittlerweile, wer die Anführer von den Rebellen sind, wer die lokalen Kommandeure sind. Die Regierung hat das ja lange Zeit ignoriert, dass man das auch schon weiß. Aber man kann mit denen in Kontakt treten. Es gab ja auch schon Kontakte. Und ich glaube, jetzt wäre eine Situation, wo man das auch schon einleiten könnte. Also die Verhandlungen sind auf jeden Fall wichtig.
Die Zeit drängt. Hunderttausende in Cabo Delgado warten darauf, in ihre Heimat zurückkehren zu können. Sie wollen nicht noch ein drittes oder viertes Jahr im Flüchtlingscamp verbringen. Wie diese junge Mutter von 4 Kindern, ihren Namen möchte sie nicht sagen.
Ich weiß noch nicht, ob der Krieg jetzt vorbei ist. Ich hoffe auf die Nachricht, die mir sagt, die Kämpfe sind vorbei, ich kann nach Hause. Aber solange diese Information nicht kommt, gehe ich auf keinen Fall zurück.
Und solange sich das nicht ändert, wartet nicht nur diese Frau, sondern auch die anderen etwa 800.000 Binnenflüchtlinge aus dem Norden Mosambiks weiter darauf, ihr Leben wieder aufbauen zu können. Im Beitrag eben wurde es angesprochen, es sei bekannt, wer die Terroristen in der nordmosambikanischen Provinz Cabo Delgado sind. Und es wurde auch gesagt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, mit ihnen zu verhandeln. Was daran stimmt und ob solche Verhandlungen tatsächlich gelingen könnten, das möchte ich jetzt von Michael Hagedorn wissen. Er ist seit den 70er Jahren in verschiedenen Positionen der Entwicklungsarbeit in Afrika tätig und genauso lange ist er Mosambik verbunden. So hat er zum Beispiel 1977 den Koordinierungskreis Mosambik mitgegründet, ein Freundschaftsnetzwerk, in dem er bis heute mitwirkt. Der mosambikanischen Regierung steht er dagegen sehr kritisch gegenüber. Hallo, Herr Hagedorn.
Ja, Frau Roland, grüße Sie.
Herr Hagedorn, wissen Sie, wer die Aufständischen sind? Angeblich sollen sie bei der Bevölkerung von Cabo Delgado bekannt sein und auch direkt aus den umkämpften Gebieten stammen.
Ja, das ist Folgendes. Das Narrativ der Regierung heißt eigentlich, es handelt sich um einen gesichtslosen Feind, der sich nicht zeigt, um islamistische Terroristen, die von außen gesteuert werden, und zwar vom islamistischen Staat Sektion Afrika. Aber spätestens seit August letzten Jahres hat die ländliche Beobachtungsstelle OMR, heißt sie, eine mosambikanische NGO, dieses in einem ausführlichen Bericht widerlegt. Es wurden 32 Interviews mit entführten und befreiten Personen, Nachbarn, Lehrern geführt, die ganz eindeutig berichten, dass die Mehrheit der Aufständischen, lokale junge Männer, aus der Nachbarschaft, aus dem Norden, aus diesen umkämpften Gebieten sind. Es gibt Ausländer unter ihnen, eine aus Tansania, aber die Mehrheit stammt eben aus den umkämpften Gebieten und sind lokal bekannt.
Herr Hagedorn, was motiviert diese Kämpfer zu kämpfen? Wogegen rebellieren sie? Warum dieser Aufstand seit mehr als 4 Jahren?
Ja, Sie müssen sehen, diese Provinz Cabo Delgado, die eigentlich sehr reich ist und in der damals der Unabhängigkeitskampf begonnen hat, hat seit 46 Jahren keinerlei Entwicklungsperspektive für die Menschen dort. Es gibt keine Verbesserung der Lebensverhältnisse, die Jugendlichen haben keine Perspektive. Und dann begann vor Jahren ein riesiger Rohstoffboom dort über Mineralien, Gas, Graphit und es entstand ein ziemlicher Hoffnungsschimmer in der Bevölkerung, davon profitieren zu können. Das Gegenteil war allerdings der Fall. Die Provinz und andere Provinzen wurden von Konzessionen überzogen. Es gab Landvertreibung, die Menschen enthielten keine entsprechende Kompensation. Und vorher, muss man sagen, lebten die Bauern und Fischer von ihrer Subsistenz. Und sie konnten aber davon leben. Und inzwischen ist ihnen alles genommen worden. Und das führt natürlich dazu, dass sie sich radikalisiert haben. Vielleicht noch eine Anmerkung. Es gibt kein Vertrauen in den Staat, weder national noch lokal, weil die Autoritäten mit den Firmen dort kooperieren und sich am Landraub beteiligen. Wie man so schön sagt, it takes two for tango, ja.
Ja, Herr Hagedorn, Sie haben die Situation ganz gut beschrieben. Soll man mit diesen Aufständischen denn verhandeln? Immerhin sind das wirklich militante Aufständische gewesen, die die Dörfer im Norden Mosambiks überfallen haben. Sie haben Menschen entführt und enthauptet. Das sind also nicht unzufriedene Menschen, die demonstrieren, sondern die haben auch wirklich Verbrechen begangen.
Ja, das muss man auf jeden Fall sehen. Nur wir haben natürlich auch keine normale Kriegssituation. Da stehen sich also nicht zwei Parteien gegenüber und irgendwann kann man darüber verhandeln. Und selbst der frühere Präsident Chissano hat gesagt, man muss außer einer militärischen Lösung zum Dialog greifen. Und das würde bedeuten, man muss den Aufständischen, vor allem denen, die sich aus purer Verzweiflung ihnen angeschlossen haben, das sind nicht alles Überzeugungstäter, ja, muss man eigentlich eine glaubwürdige Alternative anbieten. Dazu würde gehören eine glaubwürdige Amnestie oder faire Prozesse, wenn sie sich den Aufständischen entsagen. Man könnte Geld gegen die Abgabe von Waffen bieten. Aber der Weg ist umgekehrt. Die Armee verkauft ihre Waffen an die Aufständischen. Es gibt keine kurzfristigen Angebote, wie zum Beispiel Cash for Work, wo man eben sie anlocken könnte, um beim Aufbau zerstörter Infrastruktur mitzuwirken. Ja? Allein wenn es gelingen würde, glaubhaft die Mitläufer zurück zu bewegen, könnte dies einen enormen Signaleffekt haben. Das wäre noch so im Vorstadium von Verhandlungen.
Die Armee von Ruanda, die da ja anscheinend ganz anders auftritt, wie wir in dem Beitrag von Stefan Ehlert gehört haben, gegenüber der Zivilbevölkerung, aber auch sozusagen sehr straff organisiert ist, sehr viel Disziplin hat, da fällt die mosambikanische Armee ziemlich ab. Was ist das Interesse von Ruanda, da mitzumischen? Können Sie das kurz beleuchten?
Ja, das ist nicht ganz so einfach. Man muss sagen, sie sind nur in dem 30 Kilometer Gasgürtel entlang der Küste bisher stationiert. Und da liegt die Vermutung nahe, dass es da einen Deal mit Frankreich und dem Energiekonzern Total, der eben dort diese Flüssiggasausbeutung betreibt, gibt. Und der Präsident von Ruanda also ist sehr daran interessiert, eben sein Entwicklungsmodell, was ich erstmal als Entwicklungsdiktatur bezeichnen würde, auch in anderen Ländern Afrikas auszudehnen, um dafür aber auch einen Profit für Ruanda selbst rauszuholen. Man muss natürlich schon sagen, Ruanda, ein kleines Land, das gar keine Ressourcen hat, hat es geschafft, nach dem Genozid einen Entwicklungsstand zu erreichen. Also es gibt in Ruanda wenige oder gar keine Menschen, denen es so schlecht geht wie vielen in Mosambik. Eine Sache gerade noch, also Ruanda eben Entwicklungsdiktatur, menschenrechtsmäßig ist das also sehr problematisch. Ruandische Asylanten in Mosambik sind verfolgt worden, teilweise ermordet und verschleppt und die internationale Gemeinschaft schweigt dazu. Das ist eben sehr schwierig, gerade weil Ruanda jetzt auch von der EU die Finanzierung der Militärmission angefragt hat.
Genau das wollte ich ansprechen. Ein letztes Wort zu der EU und zu der EUTM-Mission in Mosambik, dieser Trainingsmission auf 2 Jahre angesetzt, wo die mosambikanische Armee tatsächlich trainiert werden soll und besser werden soll. Wie beurteilen Sie die, auch angesichts dessen, was in Mali passiert, wo diese Trainingsmission der EU nicht wirklich Erfolge erzielt hat?
Da habe ich eine ziemlich eindeutige und vielleicht eine etwas harte Position. Ich finde, das ist einfach nur eine symbolische Mission und finde es eine Verschwendung von Geldern europäischer Steuerzahler. Warum? Also das Projekt wurde von den Portugiesen als Prestigeprojekt während ihrer EU-Präsidentschaft ziemlich gepusht, dann vom EU-Ministerrat letztes Jahr in der Sommerpause vorbei am Europäischen Parlament beschlossen und wird jetzt auch von Frankreich massiv weiter vorangetrieben. Ziel ist die Bildung und Ausbildung einer schnellen Eingreiftruppe. Aber Sie müssen sich vorstellen, was wir jetzt schon über die Armee gehört haben. Wie will man also die Ausbildung von einzelnen Soldaten oder einer Spezialeinheit strukturell dort etwas verändern? Es braucht eine Veränderung der politischen Rahmenbedingungen und der Streitkräfte generell. Und dieser politische Wille von der Seite der mosambikanischen Regierung, den sehe ich nicht. Dazu noch letzter Punkt. Die Gefahr besteht, wenn man eine schnelle Eingreiftruppe ausbildet, kann später die ohne Probleme auch gegen friedliche Demonstranten eingesetzt werden, sowohl in den Städten als auch um die Rohstoffgebiete zu sichern. Und da hat die EU keinerlei Einfluss mehr drauf. Ja, wir haben das in Mali gesehen, wo auch die ausgebildeten Soldaten dann gegen die Regierung geputscht haben. Also ich finde das sehr, sehr problematisch.
Michael Hagedorn vom Koordinierungskreis Mosambik über die Identitäten der Terroristen in Cabo Delgado. Die Aussichten auf Frieden und auch die Motive der Militärhilfe in Mosambik aus dem Ausland. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Hagedorn.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Im Podcast der Weltzeit morgen geht es in die USA, wo Sklaverei und Rassismus entschädigt werden sollen, wenn die betreffende Gesetzesvorlage den US-Kongress passiert. Wie groß die Chancen darauf sind, hören Sie morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.